Deutschlandfunk. Informationen am Abend.
Und für Sie am Mikrofon Stefan Heinlein, willkommen zu dieser Sendung. Nicht nur in Wahlkampfzeiten ist die richtige Inszenierung von Politik oft wichtiger als die Inhalte, Bilder wertvoller als Worte, ein lauter Tweet durchschlagkräftiger als eine differenzierte Rede. Das wissen nicht nur Parteien und Politiker, auch Umweltschutzorganisationen spielen gerne auf der Klaviatur der Medienöffentlichkeit. Heute entfernten Greenpeace-Aktivisten das C an der Fassade der Berliner Bundesgeschäftsstelle der CDU, kurz vor Beginn des Parteitages, ein Zeichen des Protestes für mehr Klimaschutz. Mehr dazu im Verlauf dieser Sendung. Und wir blicken nach Israel. Von dort am frühen Abend die Meldung: Premier Netanyahu wird angeklagt wegen Betrug, Untreue und Bestechlichkeit. Beginnen wollen wir jedoch mit einem Thema, über das viel zu lange nur hinter vorgehaltener Hand gesprochen wurde, obwohl es viele Menschen betrifft. Frustration, innere Leere, Angstgefühle, das sind mögliche Anzeichen einer Depression, mittlerweile durchaus eine Volkskrankheit. Laut aktuellen Studien leiden rund 8% der Erwachsenen an einer anhaltenden depressiven Störung. Das sind rund 5 Millionen Menschen. Nun gibt es eine neue Untersuchung, die aufrüttelt. Auch bereits Schulkinder können an einer Depression erkranken. Christiane Habermals mit den Einzelheiten.
Wenn Kinder immer wieder über Bauchschmerzen klagen oder keine Lust mehr zum Spielen haben, dann sind oft seelische Probleme die Ursache. Und immer häufiger steckt auch eine Depression dahinter. Jedes vierte Schulkind in Deutschland leidet unter psychischen Problemen. Bei rund 2% wird eine Depression diagnostiziert. Ebenso häufig liegt eine Angststörung zugrunde. Zu diesem Ergebnis kam jetzt eine Studie der DRK-Krankenkasse auf Basis der Abrechnungsdaten von rund 800.000 bei der Kasse versicherten Kindern und Jugendlichen bis 17 Jahren. Mit ihrer Erhebung will die DRK, so erklärt es der Vorstandsvorsitzende Andreas Storm, das Thema auch aus einer Tabuzone holen.
Für Jugendliche, die depressiv erkrankt sind und insbesondere für diejenigen, die einen längeren Krankenhausaufenthalt hinter sich haben, ist eine ganz belastende Situation diejenige, die dadurch entsteht, dass wir eine Stigmatisierung haben. Und deshalb müssen wir das Tabuthema Depression aus der Dunkelheitszone in die Öffentlichkeit bringen.
Rechnet man die Zahlen der DRK hoch, leiden etwa 238.000 Teenager in Deutschland unter Ängsten und Depressionen. In den oberen Schulklassen sind Mädchen etwa doppelt so häufig betroffen wie Jungen. Tendenz steigend. Und das sind nur die Fälle, die behandelt wurden. Die Dunkelziffer dürfte weitaus höher liegen. Thomas Fischbach, Präsident des Berufsverbandes der Kinder- und Jugendärzte, sprach heute von der Spitze eines Eisbergs. Wenn eine Diagnose gestellt wurde, sind oft lange Klinikaufenthalte die Folge. Im Schnitt 39 Tage verbringen die Jugendlichen dort. Und ein Viertel der Betroffenen muss später noch einmal ins Krankenhaus. Das liege auch an Lücken in der Nachsorge, räumte DRK-Vorstandschef Storm ein.
Es ist inakzeptabel, wenn wir eine Rehospitalisierungsquote von 24% haben. Das liegt daran, dass wir viel zu wenig ganzheitliche Versorgungsangebote im Anschluss an einen solchen Krankenhausaufenthalt haben.
Die DRK will hier nun mehr Möglichkeiten für eine ambulante Weiterbehandlung schaffen und Schulen und Jugendämter mit einbinden. Was die genauen Ursachen für Depressionen bei Jugendlichen sind, ist oft nicht klar. Leistungsstress in der Schule, der übermäßige Gebrauch von Smartphones, Mobbing spielen eine Rolle. Oft gibt es auch einen konkreten Anlass wie der Tod der Oma oder die Trennung der Eltern. Psychotherapeutin Gitta Jakob.
Kinder und Jugendliche haben heute viele Möglichkeiten, aber auch viele Risikofaktoren. Es ist einfach, sich zurückzuziehen, sage ich jetzt mal, viel im Netz zu sein, sich dem Leben nicht so sehr zu stellen und sich zu schonen. Gleichzeitig werden natürlich über Social Media und so weiter die Ansprüche an das eigene Leben immer höher. Und diese Diskrepanz führt oft dazu, dass letztendlich Entwicklungsaufgaben nicht bewältigt werden.
Die DRK hat in ihrer Studie aufgrund ihrer Daten noch andere Risikofaktoren ausgemacht, die eine Depression bei Kindern begünstigen. Das sind chronische Erkrankungen der Kinder selbst. Wer etwa an Asthma, Neurodermitis, Adipositas oder gar Leukämie leidet, ist 4,5-mal anfälliger für eine Depression. Und das familiäre Umfeld spielt eine große Rolle. Kinder mit einem depressiven oder suchtkranken Elternteil haben ein dreifach erhöhtes Risiko, selber an Ängsten oder Depressionen zu leiden.
Und zu diesem Thema um 19.05 Uhr ein Kommentar hier im Deutschlandfunk. Trotz aller Anstrengungen der letzten Jahre, das Auto dominiert nach wie vor unsere Innenstädte. Doch in Zeiten des Klimawandels verändert sich das Bewusstsein von Politik und Gesellschaft. Umweltfreundliche Alternativen sollen gefördert werden. So heute zumindest schon einmal die gemeinsame Absichtserklärung von Minister Scheuern und Vertretern der kommunalen Spitzenverbände. Theo Gers informiert.
Mehr Platz für Fahrräder, Busse und Bahnen, dafür weniger für Autos. Das Bündnis für moderne Mobilität, das Verkehrsminister Andreas Scheuer mit Ländern und Kommunen geschlossen hat, will nicht mehr und nicht weniger als den knappen Verkehrsraum in Städten neu aufteilen. 900 Millionen Euro hat Scheuer seit den letzten Klimabeschlüssen dafür zusätzlich zur Verfügung. Und deshalb lautet sein Appell: Lasst euch was einfallen.
Mein größtes Problem ist der Mittelabfluss. Es gab Zeiten, da mussten wir zu allen Maßnahmen No sagen. Jetzt können wir wirklich sagen, greift ab, lasst euch was einfallen. Das soll auch der Hintergrund dieses Bündnisses sein. Also nicht lange Planfeststellungsverfahren, sondern Themen niederschwellig, Ausschreibung machen.
Scheuer denkt vor allem an mehr Freiheiten. Tempo 30 nicht nur vor Schulen, sondern auch für die Schulwege ausweisen. Und der Preis fürs Anwohnerparken sollte künftig durchaus vor Ort und nicht bundesweit einheitlich festgelegt werden. Doch tatsächlich geht es darum, von der autogerechten Stadt wieder wegzukommen und auf dem Land für bessere Anbindungen an die Städte zu sorgen. Das forderten auch einige Aktivisten von ATTAC, die kurzzeitig den Ablauf unterbrachen und dem Minister symbolisch einen goldenen Auspuff überreichten.
Also, das Lustige ist, ich habe gerade davon gesprochen, dass wir die öffentlichen Verkehrsmittel mit Milliarden versechsfachen.
Scheuer ließ sich nicht beirren, zumal er bei Städten, Gemeinden und Landkreisen offene Türen einrennt. Dabei kann sich Markus Lewe vom Deutschen Städtetag durchaus mehr vorstellen.
Wenn wir mal Mittel bekommen, uns aber das Personal fehlt, das Fachpersonal, die Dinge auch entsprechend verplanen können, dann können wir noch so viel Geld bekommen, dann geben wir am Ende 90% zurück. Und unsere Sorge ist natürlich, dass das Ministerium dann sagt, ihr habt es ja gar nicht gebraucht. Wir machen im nächsten Jahr nur noch die Hälfte oder noch weniger.
Fehlende Planungskapazitäten beklagen auch die Landkreise, die hier auf ihr jeweiliges Bundesland angewiesen sind. Reinhard Sager, der Präsident des Deutschen Landkreistages, nennt als Beispiel den Landesbetrieb Straßenbau in Schleswig-Holstein.
Dieser Betrieb hat keine Kapazitäten. Mein Kreistag hat letztes Jahr 2 Millionen extra zur Verfügung gestellt für Straßenbau und Radwege. Die Mittel fließen ab wie eine Schnecke, weil die Planungskapazitäten nicht da sind. Da muss dringend etwas passieren.
Und zwar auch im Bewusstsein vieler anderer. Geschäftsleute etwa wehren sich gegen den Verlust von Parkplätzen. Sie fürchten in Zeiten der Konkurrenz durch Amazon und Co. schlicht um ihre Existenz. Eine Sorge, die Burkhard Stork vom Allgemeinen Deutschen Fahrradclub ihnen zu nehmen versucht.
Auf einen Autoparkplatz passen 12 Fahrräder. Da werden 12 Portemonnaies mitgebracht. Es ist noch niemals passiert, dass am Schluss weniger Kaufkraft da war, wo guter Radverkehr hingegangen ist.
Allerdings, Bürgermeister müssten auch Haltung zeigen, betont der Fahrradlobbyist Stork, wenn es bei der Umverteilung des Verkehrsraums weg vom Auto zu Protesten komme. Sein Tipp an Kommunalpolitiker:
Beginnen Sie ganz schnell nach der Wahl zur Bürgermeister, zur Bürgermeisterin, dann sind Sie nämlich bis zur Wiederwahl fertig.
Ein Bericht von Theo Gers. Deutschland und die Türkei. Seit geraumer Zeit steht es um das Verhältnis beider Länder nicht besonders gut. Immer wieder kommt es zu Verwerfungen. Vor allem die Verhaftung deutscher Staatsbürger mit türkischen Wurzeln belastet die ohnehin angespannten Beziehungen. Der aktuelle Fall gilt als besonders heikel. Es geht um die Verhaftung eines Anwaltes im Auftrag der Bundesregierung. Zum Stand der Dinge Gudula Geuter.
Der Fall ist in vielfacher Hinsicht sensibel. Noch ist nicht ganz klar, unter welchem Vorwurf der türkische Anwalt in Ankara schon am 17. September festgenommen wurde, der für die deutsche Botschaft gearbeitet hat. Türkische Medien, so schreibt es die Süddeutsche Zeitung, berichteten vom Vorwurf, Yilmaz S. habe Verbindungen zu einer Terrororganisation unterhalten. Die Zeitung selbst dagegen will, zusammen mit NDR und WDR, vom Vorwurf der Spionage für Deutschland erfahren haben. Klar ist, dass S. als sogenannter Kooperationsanwalt im Auftrag des Auswärtigen Amtes in der Türkei Angaben von türkischen Staatsbürgern überprüft hat, die in Deutschland Asyl beantragt haben. Wie der Spiegel schreibt, sieht sich Deutschland nun dem Vorwurf ausgesetzt, türkische Regimegegner aktiv bei ihren Asylanträgen zu unterstützen. Vor allem aber könnte solchen Regimegegnern jetzt Gefahr drohen, denn ganz offenbar wurden bei dem Anwalt große Mengen von Akten und Daten beschlagnahmt. Das Bundesinnenministerium teilt mit, es sei davon auszugehen, dass von S recherchierte Informationen zu Asylantragstellern in die Hände der türkischen Behörden gelangt seien. Der Rechercheverbund aus SZ, NDR und WDR schreibt von 280 Akten, der Spiegel von 50 betroffenen türkischen Staatsbürgern. Beide gehen davon aus, dass es sich mehrheitlich um kurdische Aktivisten und Gülen-Anhänge handelt. Das Innenministerium und das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge, BAMF, nehmen die Vorgänge sehr ernst, teilen die Behörden mit. Oppositionsparteien in Deutschland erheben dagegen Vorwürfe gegen eben diese Behörden. Die Abgeordnete der Linkspartei, Sevim Dadelen, spricht im WDR von einem leichtfertigen Umgang mit Daten. Das Auswärtige Amt habe Menschen ans Messer geliefert.
In diesem vorliegenden Fall, muss man sagen, hat das Auswärtige Amt verantwortungslos gehandelt und das BAMF auch, weil es darum geht, dass Informationen in das Hoheitsgebiet eines Verfolgerstaates verlagert werden, von denen man weiß, dass es sogar im Ausland sowohl Kidnapping betreibt, einschüchtert, bedroht die Leute.
Betroffene wurden oder werden noch informiert, betont das BAMF. Die grüne Bundestagsabgeordnete Phyllis Polat fordert für sie nun Schutz in Deutschland. Bisherige Ablehnungsbescheide müssten abgeändert werden. So sieht es auch Sevim Dadelen. Denn
diejenigen Menschen, die eventuell gar nicht gefährdet waren, also vielleicht unberechtigt hier Schutz beantragt haben, die sind spätestens jetzt gefährdet.
Man habe die Fälle asyl- und datenschutzrechtlich geprüft, teilt das Innenministerium mit. Die Ergebnisse würden in jedem einzelnen Verfahren berücksichtigt. Omid Nuripur von den Grünen sagt gegenüber dem ARD-Hauptstadtstudio mit Blick auf Yilmaz S.
Hier geht es um eine Verletzung vom Kernbereich der Regierungsführung auch in Deutschland. Und deshalb muss jetzt dringend sehr klar protestiert werden. Und es muss alles dafür gemacht werden, damit der Mann freikommt.
Kooperationsanwälte einzuschalten sei europaweit gängige Praxis, betonen die deutschen Behörden. Zurückhaltend schreibt das Auswärtige Amt, die Festnahme des Anwalts sei deshalb nicht nachvollziehbar. Jürgen Hart, der außenpolitische Sprecher der Unionsbundestagsfraktion, warnt, die türkische Regierung riskiere die guten Beziehungen zu Deutschland, wenn sie die Routinearbeit der Botschaft erschwere. Am deutlichsten wird BAMF-Chef Hans-Eckert Sommer. Er spricht von einem außenpolitischen Skandal.
Gudula Geuter. Nicht wenige Parteianhänger beklagen seit geraumer Zeit, in der Ära Merkel sei das christlich-konservative Profil der CDU dem modernen Zeitgeist geopfert worden. Heute, einen Tag vor der offiziellen Eröffnung des Parteitages in Leipzig, ist tatsächlich das C aus dem Parteinamen verschwunden. Greenpeace-Aktivisten entfernten den Buchstaben aus dem Logo an der Fassade der Berliner Geschäftsstelle. Katharina Hamberger in Leipzig, wie bewertet man diese Aktion bei den Christdemokraten? Als böses Omen oder nimmt man das eher sportlich?
Das nimmt man eher sportlich hin. Paul Ziemiak, der Generalsekretär, hat hier gerade eine Pressekonferenz in Leipzig gegeben und hat nochmal betont, das hätte bei ihm eher ein Schmunzeln ausgelöst und das sei eine Aktion, die man eben hinnehme. Und man hat auch gleich reagiert. Es gab nämlich einen Twitter-Account von Greenpeace, der hieß Ich bin das C, wo man das C sozusagen begleiten konnte. Die CDU hat einen eingerichtet, Ich bin das Du, also die verbleibenden Buchstaben, und hat gleich quasi gegengeschlagen. Und Ziemiak betonte, man freue sich jetzt auch darauf, dass es eine Diskussion gäbe im Netz über das Christliche in der CDU.
Im Vorfeld des Parteitages wurde ja viel über die Vorsitzende und ihren innerparteilichen Kritiker Friedrich Merz geredet. Frau Hamberger, wie groß ist die Sorge, dass eine Personaldebatte in Leipzig dominiert?
Also diese Sorge gibt es tatsächlich. Es wurde jetzt auch vor dem Parteitag immer wieder betont, dass man keine Personaldebatten will, sondern dass man einen Arbeitsparteitag will. Aber es gibt Stellen, an denen das nochmal passieren könnte. Zum Beispiel gibt es ja einen Antrag der Jungen Union zum Urwahl eines Kanzlerkandidaten oder einer Kanzlerkandidatin. Und da wird dann nochmal interessant, wie dann diese Debatte laufen wird, ob es die Parteiführung, die Parteitagsregie schafft, das etwas abzubiegen und keine große Diskussion daraus zu machen. Und dann wird Friedrich Merz ja selbst auch noch auftreten, nämlich nach der Rede von Annegret Kramp-Karrenbauer sich an der Aussprache beteiligen. Und da muss man dann auch schon, da wird im Fokus stehen, wie das die Delegierten aufnehmen.
Es soll ein Arbeitsparteitag werden, aber auch da sind die Themen ja nicht ganz einfach. Stichwort Frauenquote oder Grundrente.
Ja, es gibt tatsächlich einige Themen, auch inhaltlich, an denen es sich entzünden könnte, eben nicht nur diese Personaldebatte. Da ist das Thema Frauenquote. Das ist ein Antrag der Frauenunion, die eine feste Quote haben möchte innerhalb der CDU. Das ist wohl so eingeschätzt worden von der Parteispitze, dass man für diesen Antrag keine Mehrheit bekommen könnte. Und deswegen möchte man das gerne in eine Satzungs- und Strukturkommission verschieben und somit eine Abstimmung über diese Frauenquote verhindern und damit auch eine Niederlage für Annegret Kramp-Karrenbauer. Das hängt jetzt dann stark davon ab, ob da eine Debatte kommt oder ob man das tatsächlich verschieben kann, wie morgen die Frauenunion darauf reagiert. Und dann gibt es zum Beispiel auch noch einen Antrag zum Thema Grundrentenkompromiss, den die Junge Union und auch die Mittelstandsunion, die Wirtschaftsunion einbringt. Die sind mit diesem Grundrentenkompromiss der Großen Koalition nicht einverstanden und wollen das Ganze auch nochmal aufbrechen und verschärfen. Das versucht man auch ein bisschen abzubiegen. Hier hat Paul Ziemiak nochmal betont, als CDU stünde man zu diesem Kompromiss und auch zu den Bedingungen. Und entsprechend gibt es eben inhaltliche Themen, an denen sich morgen auch nochmal eine Debatte entzünden kann.
Vor dem Auftakt des CDU-Parteitages in Leipzig. Vielen Dank, Katharina Hamberger. Die Basis einer Demokratie ist der Kompromiss, die Bereitschaft der unterschiedlichen Lager zum Wohle einer Gesellschaft, Politik gemeinsam zu gestalten. Und so ist das abermalige Scheitern der Suche nach einer konstruktiven Mehrheit in der Knesset kein gutes Zeichen für den aktuellen Zustand der Demokratie in Israel. Die Mehrheit der Bürger hat das politische Ränkespiel ohnehin satt. Viele haben längst das Vertrauen in die Politik verloren. Nicht ohne Grund. Vor rund einer Stunde kam die Nachricht, der amtierende Ministerpräsident Netanyahu soll wegen Korruption vor Gericht. Aus Tel Aviv, Benjamin Hammer.
Möglich, dass bestimmte Knesset-Abgeordnete in den nächsten Tagen mit einem Stift und einem Blatt Papier durch die Gänge des Parlaments ziehen. Denn wer es schafft, dass mindestens 61 Abgeordnete ihre Unterschrift auf diesen einen wichtigen Zettel setzen, hat gute Chancen, Israels nächster Premierminister zu werden. Die Chancen eines Mannes dürften sich heute Abend verschlechtert haben. Benjamin Netanyahu wird angeklagt. Ihm werden Bestechlichkeit, Veruntreuung und Betrug vorgeworfen. Die enormen Vorwürfe gegen Netanyahu sind ein Grund, warum Israel weiterhin keine neue Regierung hat. Israels Präsident Rivlin meldete sich heute schon vor der Anklageverkündung. Er will unbedingt verhindern, dass es eine Neuwahl gibt. Ich habe in der Vergangenheit immer wieder deutlich gemacht, dass politische Überlegungen nicht als einziger Kompass dienen können. Die Politik ist nicht wichtiger als die Patienten im Krankenhaus, als die Kinder mit Lernschwäche, als die Bewohner am Gazastreifen, die Schutz suchen. Der Appell des Präsidenten kann auch als Kritik an zwei Männern verstanden werden, Premier Benjamin Netanyahu und Oppositionsführer Benny Gantz. Beide hatten von Rivlin den Auftrag erhalten, eine Regierung zu bilden. Beide waren gescheitert. Die Abgeordneten der Knesset haben nun 3 Wochen Zeit, eine Mehrheit zu finden. Scheitern auch sie, kommt es zu einer weiteren Neuwahl. Der dritten innerhalb von nur einem Jahr. Viele Israelis sind frustriert. Ich bin sehr enttäuscht, dass wir seit einem Jahr keine richtige Regierung haben, sagte ein Passant in Tel Aviv. Ich sehe nicht, dass eine weitere Parlamentswahl zu anderen Ergebnissen führen wird. Aber das hier ist eine Demokratie und am Ende wird es eine Lösung geben. Rechnerisch könnten die beiden Hauptakteure in Israels politischem Drama weiterhin gemeinsame Sache machen. Netanyahus Likud und das Bündnis Blau-Weiß von Gantz kommen auf eine Mehrheit. Doch die beiden konnten sich bisher nicht einigen. Zum einen, weil Netanyahu darauf besteht, dass neben seinem Likud rechtsnationale und ultraorthodoxe Parteien Teil der Regierung werden, was viele Vertreter von Blau-Weiß ablehnen. Vor allem aber scheitert eine Zusammenarbeit an den Korruptionsvorwürfen gegen Netanyahu. Dass nun Anklage erhoben wird, macht es für Blau-Weiß noch schwieriger, mit Netanyahu zu paktieren.
The actual differences between Gantz and Netanyahu.
Die tatsächlichen Unterschiede zwischen Gantz und Netanyahu sind gar nicht so groß, sagt Yedida Stern vom Israelischen Institut für Demokratie. Wenn nur die beiden entscheiden könnten, würden sie in 2 Sekunden eine Regierung bilden. Aber die Politik in Israel ist sehr personalisiert. Die Partner von Benny Gantz wollen einfach nicht mit Netanyahu zusammenarbeiten. Die Anklage gegen Netanyahu könnte aber auch Bewegung in die festgefahrene Situation bringen. Seit Wochen macht Gideon Saar, ein parteiinterner Konkurrent von Netanyahu, keinen Hehl daraus, dass er ihm nachfolgen will. Bisher hielt ein großer Teil des Likud Netanyahu die Treue. Aber wie lange noch? Und so fällt der Blick in den kommenden 3 Wochen auf die Abgeordneten der Knesset. Eigentlich braucht es nicht viel für eine neue Regierung. Einen Stift, ein Blatt Papier und 61 Unterschriften.
Benjamin Hammer zur schwierigen innenpolitischen Lage in Israel. Eine spannende Politshow mit hohem Informationsgehalt, was derzeit die politisch interessierte Öffentlichkeit zur besten Sendezeit in den USA geboten bekommt, sorgt für gute Einschaltquoten. Die öffentlichen Befragungen der Zeugen der Impeachment-Ermittlungen gegen Donald Trump sind jedoch keine Unterhaltung, sondern sie könnten am Ende durchaus gefährlich werden für Donald Trump. Heute erneut schwere Geschütze der Demokraten gegen den Präsidenten. Aus Washington dazu Sebastian Hesse.
2 ganz unterschiedliche Blickwinkel auf die Ukraine-Politik der Trump-Regierung haben sich bei der heutigen Anhörung aufgetan und beide Eingangsstatements dürften dem Präsidenten nicht gefallen haben. Zunächst David Holmes, Diplomat und Politikberater an der amerikanischen Botschaft in Kiew. Holmes berichtete über ein Mittagessen mit EU-Botschafter Sondland in Kiew am 26. Juli, einen Tag nach dem nunmehr berüchtigten Telefonat zwischen Trump und Zelensky. Während dieses Lunchs habe Sondland mit Trump telefoniert und der habe nachgebohrt, ob die Ukraine denn mit der gewünschten Untersuchung der Bidens begonnen habe.
Ambassador Sondland stated that the president only cares about big stuff. I noted there was big stuff going on in Ukraine, like a war with Russia.
Sondland habe betont, dass sich Trump in Bezug auf die Ukraine nur für die gewichtigen Aspekte interessiere. Wie den Krieg mit Russland, habe Holmes nachgefragt.
And Ambassador Sondland replied that he meant big stuff that benefits the president, like the Biden investigation that Mr. Giuliani was pushing.
Eher Aspekte, die dem Präsidenten nutzen, habe Sondland geantwortet, wie die Biden-Untersuchung, auf die Rudy Giuliani schon länger gedrängt habe, Trumps persönlicher Anwalt. David Holmes ließ keinen Zweifel daran, wie kritisch er Giulianis Schattenpolitik in der Ukraine sieht und wie schockiert er gewesen sei, Holmes' eigene Wortwahl, als Trump die bereits zugesagte Militärhilfe für die Ukraine eingefroren hat. Diese Einschätzung widerspricht einmal mehr der Darstellung des Weißen Hauses, dass es keinen Zusammenhang zwischen dem Zurückhalten des 3-stelligen Millionenbetrages und einer Gegenleistung gab. Gemeinsam mit Holmes sagt zur Stunde Fiona Hill aus, die als Russland-Expertin im unmittelbaren Umfeld von Trump tätig war, im Nationalen Sicherheitsrat. Hill konterte überraschend in ihren Auftaktbemerkungen eine republikanische Verschwörungstheorie, die seit Beginn der Ukraine-Untersuchung von Trumps Parteigängern geschürt wird, dass Kiew und nicht Moskau versucht habe, die Präsidentschaftswahl 2016 zu beeinflussen.
I refuse to be part of an effort to legitimize an alternate narrative that the Ukrainian government is a US adversary and that Ukraine, not Russia, attacked us in 2016.
Ich weigere mich, eine alternative Deutung zu unterstützen, dass die ukrainische Regierung unser Feind ist und die Ukraine und nicht Russland uns 2016 attackiert hat.
These fictions are harmful even if they are deployed for purely domestic political purposes.
Solcherlei erfundene Geschichten seien schädlich, selbst wenn sie nur zu rein parteipolitischen Zwecken benutzt werden, so Hill. Wie nervös Präsident Trump inzwischen offenbar geworden ist, spiegelt sich darin, dass sich sein Umgangston selbst für seine Verhältnisse noch einmal verschärft hat. In einem Tweet verunglimpfte er heute Morgen die Demokraten als Human Scum, als menschlichen Abschaum.
Sebastian Hesse zu den Ermittlungen gegen Donald Trump und auch zu diesem Thema um 19.05 Uhr ein Kommentar hier im Deutschlandfunk. Nicht immer können Journalisten unmittelbar am Ort des Geschehens sein. Auch Auslandskorrespondenten sind deshalb auf Informationen aus dem Netz angewiesen. Immer dann jedoch, wenn Regierungen das Internet abschalten, stochern wir Journalisten oft im Nebel und können nicht fundiert berichten. So war es in den letzten Tagen im Iran. Nach den gewaltsamen Protesten hatte das Regime den Stecker gezogen. Fast alle Informationsquellen waren versiegt. Jetzt soll das Internet wieder freigeschaltet werden. Christian Buttgereit berichtet.
Aufnahmen der Nachrichtenagentur Reuters zeigen ein blumengeschmücktes Pickup-Fahrzeug mit einem Sarg auf der Ladefläche. Mehrere hundert Männer und Frauen begleiten das Fahrzeug durch die Straßen von Kermanschah. Viele halten Fotos des Toten in die Höhe. Es handelt sich um Morteza Ebrahimi, ein Mitglied der Revolutionsgarden. Er war am Sonntag im Zuge der Proteste getötet worden. Sein Trauerzug wird zu einer Demonstration für das Regime. Bilder wie diese zeigt das Staatsfernsehen, nicht aber die Proteste gegen das Regime. Seit 2 Tagen heißt es, die Proteste seien so gut wie beendet. Tatsächlich berichteten Augenzeugen heute von einer ruhigen Lage in Teheran. Andererseits verkündete der Nationale Sicherheitsrat gestern, erst wenn es wirklich ruhig sei, würde das Internet auch wieder eingeschaltet. Die Tatsache, dass die Iraner nun seit 6 Tagen ohne Internet leben müssen, deutet darauf hin, dass es doch noch Proteste gibt. Ein Ende scheint aber absehbar, hört mal Abdul Hassan Firozabadi von der zuständigen obersten Behörde für Cyberspace. Wir hoffen, dass sich die Bedingungen bald verbessern, damit diese unerwünschte Maßnahme beendet wird und jeder wieder Zugang zum Internet hat. Ich denke, dass dies in den nächsten 2 Tagen geschehen wird. Wie viele Demonstranten bis dahin ihr Leben verloren haben werden, wird man möglicherweise nie erfahren. Die Menschenrechtsorganisation Amnesty International hatte am Dienstag die Zahl von 106 getöteten Regierungskritikern genannt. Inzwischen dürfte sie noch höher liegen. Die Regierung bezeichnete die Zahlen als spekulativ. Präsident Rouhani erklärte, die Unruhen seien vom Ausland aus provoziert worden. Unter den weit mehr als 1000 Festgenommenen sollen sich tatsächlich zahlreiche Anhänger des 1979 gestürzten Schah bzw. dessen Sohns befinden. Auslöser der Proteste war die drastische Erhöhung der Benzinpreise in der Nacht von Freitag auf Samstag und die Rationierung des Treibstoffs. Schnell richtete sich die Wut auf der Straße, aber auch gegen das Regime und dessen Repräsentanten. So gingen etwa zahlreiche Plakate des geistigen Führers Ayatollah Ali Khamenei in Flammen auf. Wichtiger als der Benzinpreis wurde im Laufe der Proteste für viele Iraner der Zugang zum Internet. Vor allem für Jüngere, aber auch für Geschäftsleute. Die leiden in diesem Fall eben nicht nur unter US-Sanktionen, musste Abdul Hassan Firozabadi von der Cyberspace-Behörde einräumen. Einige Geschäftsbereiche haben tatsächlich Einbußen zu verzeichnen, weil das Internet abgestellt wurde. Sobald die derzeitige Situation vorüber ist, wird entschieden, ob sie dafür einen Ausgleich erhalten. Regierungskritiker und vor allem Exil-Iraner sind der Überzeugung, dass das Internetproblem viel schneller zu lösen wäre, und zwar von außen. Unter dem Hashtag Internet for Iran fordern sie westliche Staaten auf, mit Satellitentechnik die informationstechnische Isolation der iranischen Bevölkerung zu beenden. Gleichzeitig sollte den iranischen Auslandsvertretungen, also Botschaften und Konsulaten, der Zugang zum Internet abgedreht werden. So die Forderung.
Christian Buttgereit. Nicht nur im Iran versuchen die Machthaber, den freien Fluss der Informationen zu kontrollieren. Auch in Russland hält der Kreml ein waches Auge auf den Medienkonsum seiner Bürger. Schon jetzt gilt ein Gesetz, das politische Organisationen, die aus dem Ausland finanziert werden, dazu verpflichtet, ihre Netzangebote mit dem Label ausländischer Agent zu versehen. Nun soll das Gesetz ausgeweitet und das Stigma demnächst auch Privatpersonen treffen. Aus Moskau, Tilko Kries.
Bislang haben russische Behörden nicht Regierungsorganisationen oder Medien als ausländischen Agenten benennen können. Nun sollen auch Privatpersonen so benannt werden können. Dazu müssen 2 Bedingungen erfüllt sein. Erstens, diese Person arbeitet für ein Medium, das bereits als ausländischer Agent geführt wird, oder sie verbreitet dessen Inhalte. Und zweitens, sie erhält Geld aus dem Ausland. Dazu der stellvertretende Parlamentsvorsitzende Pjotr Tolstoi heute in Moskau. Es geht um den Schutz vor direktem ausländischen Einfluss auf dem Medienmarkt. Unmittelbar betroffen sind Personen, die Informationen aus ausländischen Quellen verbreiten. Wer das konkret sein könnte, ist nicht klar. Wahrscheinlich ist, dass vor allem Mitarbeiter ausländischer Medien betroffen sein werden und auch Blogger. Die Formulierungen des Gesetzes sind, wie oft, nicht scharf gefasst. Wer am Ende als ausländischer Agent geführt werden wird, sollen Justiz und Außenministerium entscheiden. In der Staatsduma wurde darauf hingewiesen, dass das Gesetz dann angewendet werde, wenn die russische Seite die Rechte ihrer Bürgerinnen und Bürger in anderen Ländern verletzt sieht. In den Vereinigten Staaten gelten ähnliche Gesetze, wurde argumentiert. Pjotr Tolstoi erinnerte an den Fall einer Studentin. Vor kurzem ist Maria Butina nach Russland zurückgekehrt. Sie war in den USA zu 1,5 Jahren Haft verurteilt worden, nach einem analogen Gesetz. In Russland haben ausländische Agenten diese Konsequenzen zu tragen. Behörden prüfen die Bücher einer Organisation sehr viel häufiger, was deren bürokratischen Aufwand erheblich vergrößert. Und in Publikationen, analog und digital, muss erkennbar sein, dass sie von einem Agenten stammen. Zu Zurzeit werden Dutzende Organisationen auf der Liste ausländischer Agenten geführt, darunter Memorial, das sich historischer Aufarbeitung russischer Geschichte widmet, die soziologische Forschungseinrichtung Levada-Zentrum, die Stiftung des oppositionellen Aktivisten Alexei Nawalny, der Korruption recherchiert und öffentlich macht, oder Medien wie das US-finanzierte Radio Liberty. Das Gesetz ist noch nicht in Kraft. Dazu fehlen noch die Zustimmung des Senats und die Unterschrift des Präsidenten. Es gibt keine Zweifel daran, dass diese nur eine Formalität sein werden.
Der Bericht von Tilko Gries am Ende dieser Sendung. Fürs Zuhören dankt Stefan Heinlein. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend.